Finanzminister Klingbeil meldet eine Einigung auf den Bundeshaushalt. Die Bundesregierung hat sich laut Finanzminister Klingbeil auf einen Haushalt verständigt. Er freue sich, seinen ersten Haushalt morgen vorstellen zu können. Also jetzt ist der Haushalt da, morgen wird er bekannt gegeben. Er sagt noch, es seien harte Gespräche gewesen. Auf was können wir uns denn einstellen? Die Wünsche der Ministerien hätten 47 Milliarden Euro über dem jetzigen Haushalt gelegen. Er habe einiges abwehren müssen. Schwerpunkte des Haushalts seien Investitionen zusammen mit dem Infrastruktur-Sondervermögen, Strukturreformen wie die Senkung der Energiepreise, aber auch Sparbeiträge. Medienberichten zufolge soll der deutsche Verteidigungshaushalt bis 2029 schrittweise auf 152,8 Milliarden Euro anwachsen. Ladies and Gentlemen, das entspricht einer Verdreifachung. Rheinmetall goes brrrr. In diesem Jahr sind demnach Kredite in Höhe von 81,8 Milliarden Euro vorgesehen und im kommenden Jahr von 89,3 Milliarden. Ja, das ist korrekt. Ich habe gerade hier schon gesehen, das ist ungefähr die Hälfte des Militärhaushalts der Staaten. Ich glaube, die Staaten sind irgendwo bei 300 Milliarden. Aber vielleicht ein bisschen mit 330 Milliarden oder sowas. Der Militärhaushalt. Kann auch ein bisschen, ich meine auch, dass das so um diese Zahl ist. Der jährliche Etat ist ganz schön crazy. Kann auch deutlich mehr sein. Kann sein, dass das in Amerika schon so sehr angewachsen ist. Ach nee, hier, ich werde schon gefake newst. Nee, stopp, Stay, du hast nicht recht. Die USA haben knapp 990 Milliarden. Also vergesst, was ich gesagt habe. Gut, also ein Tropfen auf dem heißen Stein, könnte man sagen. Trotzdem, für deutsche Verhältnisse sehr viel. Ich werde morgen natürlich den Haushalt im Einzelnen nochmal in den Bericht mit aufnehmen, weil wir diese Informationen jetzt erstmal so haben, nachdem der Haushalt vorgestellt wurde. Und das ist sehr, sehr wild. Krieg im Iran. Friedrich Merz zeigt Verständnis für US-Angriff auf Atomanlagen. Der Bundeskanzler sieht keinen Grund, die Angriffe der USA und Israels auf iranische Atomanlagen zu kritisieren. Das Vorgehen sei jedoch, Zitat, nicht ohne Risiko. Bundeskanzler Friedrich Merz hat Verständnis für den Angriff der USA auf die Atomanlagen des Irans geäußert. Er sehe keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am letzten Wochenende getan hat, sagte Merz in einer Runde beim Bundesverband der deutschen Industrie. Dies gelte auch für Israels Angriffe auf den Iran. Zitat, es gibt für uns und auch für mich persönlich keinen Grund, das zu kritisieren, was Israel vor einer Woche begonnen hat. Das Vorgehen der USA sei, Zitat, nicht ohne Risiko, räumt Merz ein. Aber es so zu belassen, wie es war auch keine Option, sagte er mit Blick auf Irans Atomambition. Es gebe sicher die Gefahr einer Eskalation, aber er sei einigermaßen optimistisch, dass es dazu nicht kommen würde, wenn er sich die bisherigen Reaktionen des Irans anschaue. Wenn die Straße von Hormus gesperrt werde, werde es aber mittelbare Konsequenzen geben. Erst vergangene Woche hatte Merz in der Kritik für die Aussage am Rande des G7-Gipfels in Kanada gestanden. Zitat, das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle, hatte er gesagt. Zitat, wir sind von diesem Regime auch betroffen. Widerspruch kam unter anderem von der SPD, Grünen, Linken und vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Auch Außenminister Johann Wadephul äußerte sich im Gegensatz zu Merz kritisch und bezeichnete den Angriff der USA auf den Iran als bedauerlich. Zitat, bedauerlicherweise hat es jetzt diese militärische Aktion gegeben, die wohl notwendig war aus der Sicht der USA. Die CDU-Führung machte danach deutlich, dass sie dieses Bedauern nicht teilte. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte nach den Sitzungen von Vorstand und Präsidium, dass die CDU das Vorgehen der USA unterstütze. Zitat, das widerspricht sich nicht. Auf der einen Seite sich für eine diplomatische Lösung einzusetzen und auf der anderen Seite diese Militärschläge der USA und Israel zu unterstützen. Und nichts anderes macht diese Bundesregierung, sagte Linnemann. Zitat, deswegen halte ich das Vorgehen der Amerikaner in diesem Zusammenhang für richtig. Man muss einfach wissen, dass 40 Jahre lang das Mullah-Regime diese Welt mit Terror überzogen hat, sagte Linnemann. Die Lage in der Region sei ein wichtiges Thema in der Gremiumssitzung gewesen. Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet. Der Iran attackierte Israel seither im Gegenzug mit Raketen und Drohnen. Die USA hatten in der Nacht zum Sonntag in den Krieg zwischen Israel und den Iran eingegriffen und die Atomanlagen in Fordo, Natanz und Isfahan mit B-2-Kampfjets und bunkerbrechenden Bomben angegriffen. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, Atomwaffen zu entwickeln, was das Regime bestreitet. Um das mal einfach runterzubrechen. Also, das Regime in Israel hat das Regime in Iran angegriffen. Es gibt auf beiden Seiten zivile Opfer. Und dann hat das Regime in Amerika dabei zugesehen, wie das Regime Israel da, was auch immer das da tut, und hat dann gesagt, ja, ich will aber auch gewinnen, und dann das Regime in Amerika, das Regime im Iran angegriffen. Und dieses Triumvirat aus Demokratien agiert sich dagegen, springt sich da gegenseitig an die Kehle jetzt. Ja. Dann gucken wir jetzt mal in die Süddeutsche Zeitung. Und zwar wird hier in der Süddeutschen Zeitung jetzt ein Artikel zu lesen sein, zu hören sein, der sich mit der Hypothese beschäftigt, Szenarien durchzusprechen, wie es nach den US-Angriffen auf den Iran weitergehen könnte. Ich sage jetzt bewusst könnte, weil diese Szenarien eben in der Hypothese erstmal nur durchgesprochen werden. Sie existieren nicht tatsächlich, sondern es ist eine, was könnte passieren. Szenario 1. Iran lässt sich auf Verhandlungen ein und beendet die Urananreicherung. Das ist das wahrscheinlich vorteilhafteste Szenario für alle. Das Regime in Teheran ist so geschwächt wie nie in der Geschichte der Islamischen Republik. Viele Atomanlagen und Raketen wären zerstört. Israel kann ohne große Gegenwehr angreifen. Die sogenannte Achse des Widerstands in Syrien, Libanon und Gaza leistet keinen Widerstand mehr. Das Regime ist gedemütigt und am Boden. Israel, die USA und auch die EU fordern eine völlige Aufgabe des Atomprogramms, die Einstellung der Raketenproduktion und wohl auch das Ende der Unterstützung für Milizen wie Hisbollah und der Terrorgruppe Hamas. Ayatollah Ali Khamenei, 86, wird vermutlich eher als Märtyrer in die Geschichte eingehen wollen, denn als derjenige, der sich dem Erzfeind Israel unterwarf. Die Zitat Achse des Widerstands und das Atomprogramm waren so etwas wie sein Lebenswerk. Bisher wurde in Iran nichts ohne Khamenei entschieden, der nun aber offenbar recht isoliert in seinem Bunker sitzt, ohne elektronische Telekommunikation und seinen langjährigen Berater, die getötet wurden. Der frühere Reformerpräsident Hassan Rouhani soll angeblich den Kontakt gesucht haben zu Khamenei, um ihn zu überzeugen, dass Verhandlungen die einzige Möglichkeit sind, den großen Krieg zu vermeiden. Angeblich konnte der Revolutionsführer nicht erreicht werden. Nachprüfen lässt sich das nicht. Also Szenario 1. Das wäre wahrscheinlich das beste Szenario, Situation ein. Was könnte passieren? Iran lässt sich auf die Verhandlungen ein und beendet dann die Uranerreichung. Szenario 2. Iran sucht die Eskalation und versucht die USA noch weiter in den Krieg hineinzuziehen. Iran hat kurz nach den Angriffen der USA und auch am Montag Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Präsident Masoud Pezeshkian sagte auch, die USA würden, Zitat, die Antwort auf ihre Aggression erhalten. Das Parlament hat bereits beschlossen, dass die Meerenge von Hormuz gesperrt werden solle, was aber von den Spitzen des Regimes noch bestätigt werden muss. Viele Hardliner sprechen sich für harte Schläge gegen US-Militäreinrichtungen aus. Die liegen unter anderem im Irak, in Syrien, in Bahrain, in Kuwait, in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Jeder Angriff würde aber wohl eher zu einem noch härteren Gegenschlag der Vereinigten Staaten führen. Zitat: Alle Entscheidungen, Stellungnahmen, diplomatischen und verteidigungspolitischen Reaktionen müssen klug, vorausschauend und ohne Aufregung und ausschließlich aus Rache getroffen werden, sagte der ehemalige Staatspräsident Hassan Rouhani. Ein möglicher Mittelweg wäre ein Angriff auf US-Ziele wie 2020. Damals hatte US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit Qasem Soleimani durch einen Drohnenangriff im Irak töten lassen. Er hat den Obama gemacht. Der war Kommandeur der Al-Quds-Brigade, der Architekt der Achse des Widerstands und der Ausweitung der iranischen Machtbereichs im gesamten arabischen Raum. Zu seiner Beerdigung kamen 1 Million Menschen, dennoch blieb der Gegenschlag des Regimes überschaubar. Wahrscheinlich 12 Raketen wurden auf US-Basen im Irak geschossen, dabei wurden 100 Soldaten verletzt. Teheran hatte die USA vorab über die geplanten Angriffe informiert. Sie könnten nun Modell sein für einen Gegenschlag, der nach innen als eine angemessene Reaktion dargestellt werden könnte und keinen massiven Angriff der USA provoziert. Also wie schon 2020. Szenario 3. Der Iran versucht jetzt erst recht eine Bombe zu bauen. Der Iran droht bereits mit dem Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag. Internationale Inspektoren hätten dann keinen Zugang mehr zu den Atomanlagen. Iran müsste im Gegenzug aber mit weiteren Wirtschaftssanktionen rechnen. US-Präsident Donald Trump behauptet, die Angriffe hätten das Atomprogramm vollständig und total ausgelöscht. Daran gibt es keinen Zweifel. Auch Vizepräsident und Couch-Lover J.D. Vance gestand ein, dass es im Moment keine verlässlichen Informationen darüber gibt, wo sich etwa 400 Kilogramm Uran befinden, bei dem das für Atombomben relevante Isotop U-235 auf einem 60%-Anteil angereichert wurde. Unklar ist auch, ob Iran weiter die Fähigkeit besitzt, Zentrifugen herzustellen und ob es möglicherweise weitere unterirdische Anreicherungsanlagen gibt. Steht da echt Couchlover in dem Artikel? Also so habe ich es gerade gelesen, ja. Iran hat in den vergangenen Jahren beides getan. Es ist dem Bau einer Bombe immer näher gekommen, hat gleichzeitig die Linie zur Atommacht aber nicht überschritten. Das Atomprogramm reicherte Uran auf 60% an, obwohl die meisten Atomkraftwerke laut der Internationalen Atomenergiebehörde Uran als Brennstoff verwenden, bei dem der U-235-Anteil bei weniger als 5% liegt. Gleichzeitig gab es aber nach Einschätzung der US-Geheimdienste keine Entscheidung des Regimes, die Bombe auch zu bauen. Das könnte sich nun ändern. Das ist übrigens interessant. Noch vor 90 Tagen ungefähr hat Tulsi Gabbard, die halt Vorsitzende der Geheimdienste in den Vereinigten Staaten ist, vor einem Kongress geäußert, beziehungsweise vor einer Anhörung geäußert, dass der Iran seit 2003 keine Atombombe baut. Das angereicherte Uran selbst sei nämlich ein Indikator, aber du musst auch noch spezielle Anlagen bauen und spezielle Möglichkeiten haben, das selber zu machen. Also, die sagt das jetzt nicht mehr, weil Donald Trump sagt, seine Geheimdienstchefin lügt und die sagt jetzt, was Trump sagt. Zitat. Wenn Israel seine Nuklear- und Militäreinrichtungen weiterhin angreift und dabei wiederholt die Schwäche seiner konventionellen Abschreckung aufdeckt, hat Iran einen starken Anreiz, so schnell wie möglich eine rudimentäre Atomwaffe zu bauen, um weitere Schäden an seinen Einrichtungen zu verhindern und zu zeigen, dass es in der Lage ist, seine Souveränität zu verteidigen, schrieb Marion Messmer von der britischen Denkfabrik Chatham House in einer Analyse. Ich habe auch Dinge gesehen, wie Russland bietet dem Iran an, Atomwaffen zur Verfügung zu stellen. Also die wildesten Informationen gehen mittlerweile durchs Netz. Also wie wahrscheinlich das ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Amerika das zulassen würde, aber wir warten mal ab. Das war Szenario 3, jetzt gucken wir mal in Szenario 4. Szenario 4. Israel und die USA greifen weiter an und versuchen, das Regime zu stürzen. Was soll schon schiefgehen? Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte unter 2 Promille Einfluss, Außenminister Rubio und Vizepräsident J.D. Vance verbrachten den Sonntag in Talkshows und des US-Fernsehens, um der Wählerschaft zu versichern, dass es kein Regime-Change geben werde. Es war eines der großen Wahlversprechen von Trump, sich nicht mehr in endlos Kriege verwickeln zu lassen und nicht mehr zu versuchen, fremde Regime zu stürzen. Am Sonntagabend brachte Trump aber dann genau das ins Spiel. Zitat. Es ist nicht politisch korrekt, den Begriff Regime Change zu benutzen, aber wenn das aktuelle iranische Regime nicht fähig ist, Iran wieder groß zu machen, alles in Caps Lock, warum sollten es dann keine Regierungswechsel geben? Schrieb Trump. Danach fügte er folgendes Wort hinzu, MIGA, ja, Make the Iran Great Again, MIGA. Konkrete Anzeichen, dass Trump dies auch militärisch verwirklichen will, gibt es bisher nicht. Das kann sich aber ändern. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu glaubt letztlich wohl, dass die Gefahr des iranischen Atomprogramms nur durch einen Umsturz beseitigt werden kann. Am Montag hat Israel auch den Eingang des berüchtigten Foltergefängnisses Evin beschossen. Trump hatte bereits neue Angriffe angekündigt, sollte Iran keinen neuen Atomabkommen zustimmen. Viele Iraner lehnen einen gewaltsamen Umsturz aber ab. Zitat, ich wurde nach der Revolution geboren. Offensichtlich gab es selbst in den 1990er Jahren, als ich ein Teenager war, ein hohes Maß an Unzufriedenheit innerhalb des Landes, sagte Ali Wes, der Direktor des Iran-Programms bei der Denkfabrik International Crisis Group in einem Podcast. Zitat, ich glaube, meine Generation und die Generation meiner Eltern hatten das Gefühl, dass radikale Veränderungen oft zu einem schlechteren Ergebnis führen. Sie enden im Kummer. Er führt selten zu einer besseren Situation. Möglichkeit 5. Keine Eskalation, aber auch kein Ende. Möglich ist auch, dass der Konflikt einfach weitergeht, ohne neues Atomabkommen, aber auch ohne zu eskalieren. Zitat, wir werden uns nicht in einen Zermürbungskrieg mit dem Iran verwickeln lassen. Wenn wir unsere Ziele erreicht haben, werden die Kämpfe aufhören, sagte Netanyahu am Sonntag. Präziser wurde er aber nicht. Aber er wird wohl auch wissen, dass er in Iran womöglich nicht viel mehr erreichen kann im Moment und die Kosten für Israel immer höher werden. Mehr Zerstörung, mehr Tote, mehr wirtschaftliche Schäden. In Libanon haben die Israelis nach den großen Erfolgen gegen die Hezbollah im Herbst 2024 keine großen Angriffe mehr geflogen. Dennoch werden regelmäßig Hezbollah-Kader getötet. Die Hezbollah wehrt sich nicht, weil sie dann mit der totalen Zerstörung rechnen muss. Kein Krieg, kein Frieden, dafür aus israelischer Sicht die totale Kontrolle. Das sind so 5 unterschiedliche Szenarien, die einen Blick auf die Möglichkeiten zulassen. Ich möchte aber dazu sagen, dass das selbst auch vielleicht noch etwas ist, das nicht alles mit einschließt, was passieren kann. Vielleicht sind Szenarien hier, die gar nicht, vielleicht gibt es Szenarien, die hier gar nicht mit eingedacht wurden, die gar nicht mit besprochen wurden, die wir auch, von denen wir noch nicht gehört haben. Das würde ich sogar für sehr wahrscheinlich halten, weil Donald Trump ein unberechenbarer Psychopath ist. Und diese Charaktereigenschaft Möglichkeiten für alles offen lässt. Alles. Vielleicht wird der Iran auch ein neuer Bundesstaat für die Vereinigten Staaten von Amerika. Who fucking knows? Der Typ hat einen Schaden. Hat einfach einen Schaden. Was ich hier sehr, sehr wichtig finde und was man an dieser Stelle auch nochmal hinzufügen muss, weil es besonders auf Social Media einen unglaublichen Panikdrive gibt. Euch ist vielleicht aufgefallen, in keinem der populärsten Möglichkeiten und spekulativen Szenarien ist von Weltkrieg 3 auch nur die Rede. Also diese vollkommen übertriebene, apokalyptische Wahrnehmung ist eben genau das übertrieben und apokalyptisch. Nicht ausgeschlossen, wie alles nicht ausgeschlossen ist, aber eben vielleicht auch ein bisschen durch die Sensationslust im Internet vorangetrieben. Weil das so dieses absolute Wurst-Käse-Szenario ist. Also es ist Worst-Szenario, das halt zu Ende gedacht wurde. Alles andere, was in unter Umständen realistischer erscheint, gar nicht mit einbezogen, das ist, weiß ich nicht. Ist ein bisschen zu erwarten, dass sich auf Social Media solche Szenarien wahrscheinlich am besten klicken, aber da muss man auch mal ein bisschen realistisch bleiben und sagen, Alter, hä, was los, bleib mal ruhig, bleib mal entspannt. Man muss nicht sofort solche Schlussfolgerungen ziehen, alles andere erscheint ja nuancierter. Wir haben in dem Szenario auch von der Straße von Hormus gesprochen, deswegen habe ich aus der Tagesschau nochmal einen Artikel dazu, der sich auf die Straße von Hormus konzentriert. Sperrt der Iran als Reaktion auf den Angriff der USA die Straße von Hormus? Das ist eine Frage, die vor allem die Wirtschaft beschäftigt. Ein solches Szenario ist allerdings aus mehreren Gründen unwahrscheinlich. Es sind nervenaufreibende Tage am Ölmarkt. Mit dem US-Angriff auf den Iran erreichen die Notierungen am Wochenende den höchsten Stand seit Januar. Der Preis für ein Barrel, also 159 Liter, ein Fass der Nordseesorte Brent, sprang bis auf 81,4 Dollar. Zu Wochenbeginn ging es zusehends wieder bergab. Gegen Mittag notierte Brent 77,6 Dollar. Auch der Gaspreis, der zeitweise den höchsten Stand seit Anfang April erreichte, fiel wieder zurück. Waren die Marktteilnehmer zuvor im Unklaren, was US-Präsident Donald Trump unternimmt, rätseln sie nun, ob das iranische Regime seine Drohung wahr macht und die Straße von Hormuz sperren wird. Durch die Meerenge fließt täglich rund 20 Millionen Barrel pro Tag. Etwa ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs und rund ein Viertel des weltweit verschifften Flüssiggases. Die gute Nachricht ist, es gibt zahlreiche gewichtige Gründe für die Mullahs, von einer solchen Attacke auf die Weltwirtschaft abzusehen. Ein wesentlicher Grund ist, dass der Iran damit auch seine eigene Wirtschaft schaden würde. Höhere Ölpreise würden den Golfstaat kaum nützen, wenn er seine eigenen Ausfuhren von rund 1,5 Millionen Barrel pro Tag blockiert. Zugleich würde er damit auch eine direkte Konfrontation mit seinen arabischen Nachbarn treten. Das meiste Öl, das den Seeweg passiert, stammt aus Saudi-Arabien, dem Irak und Kuwait. Noch weniger Interesse kann das Land an einer Schädigung seines engen Partners China haben, das einen Großteil seines Ölbedarfs aus dem Golf bezieht. Dazu kommen die erheblichen militärischen Präsenzen der USA in der Region, die jedem Versuch, Minen zu legen oder Tanker zu beschießen, entgegentreten würden. Außer einigen Störungen in den vergangenen Jahrzehnten hat der Iran auch nie versucht, die Handelsroute vollständig zu sperren. Viele Experten, wie etwa Energiemarktanalyst Gaurav Sharma aus London, halten eine solche Blockade denn auch für unwahrscheinlich. Solche Überlegungen erklären auch, warum der jüngste Anstieg der Ölpreise vergleichsweise bescheiden ausfiel. Trotz der historisch zu nennenden Eskalation des israelischen Iran-Konflikts. Die schlechte Nachricht? Niemand weiß eben genau, wie weit das iranische Regime zu gehen bereit ist, wenn es mit dem Rücken zur Wand steht. Wer den Ölmarkt analysiert, muss folglich auch das Szenario einer Sperrung der Schifffahrtrouten einbeziehen. Im Falle der Fälle rechnen die Marktbeobachter mit starken Preisanstiegen. Der Brent-Ölpreis könnte binnen kurzer Zeit auf 120 Dollar klitten, schätzen die Ökonomen Robin Winkler und Mark Schattenberg von der Deutschen Bank Research. Das würde die Inflationsrate kurzfristig um etwa einen ganzen Prozentpunkt steigen lassen. Zitat, die derzeitige Konjunkturerholung würde abbrechen. Auch die Ökonomen der ING-Bank rechnen bei einer effektiven Blockade damit, dass der Brentpreis kurzfristig bis auf 120 Dollar steigen würde. Zitat, bei einer längeren Blockade bis Ende 2025 würden die Preise wahrscheinlich über 150 Dollar je Barrel steigen und neue Rekordhöhen erreichen. Die schiere Menge an Öl, die über die Straße von Hormuz exportiert wird und die begrenzten Möglichkeiten, sie zu umgehen, bedeuten, dass jede Unterbrechung der Ölströme enorme Folgen für die weltweite Ölmärkte hätte, warnte auch die Internationale Energieagentur. Bei längeren Unterbrechungen seien signifikante Preissteigerungen unvermeidlich. Das letzte Szenario könnte tatsächlich eine weltweite Wirtschaftskrise auslösen. Doch auch wenn die Marktexperten keine Eintrittswahrscheinlichkeit dafür angeben, darf es als äußerst unwahrscheinlich gelten. Nach Angaben der IEA könnten Pipelines durch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate etwa ein Viertel der sonst verschifften Ölmenge transportieren. Höhere Ölpreise würden zudem die Förderung in anderen Weltregionen ankurbeln, allen voran in den USA, Kanada, Norwegen und Brasilien, was innerhalb von Wochen einen weiteren Teil der Ausfälle kompensieren würde. In jedem Fall wären die Energieversorger Deutschlands auf absehbare Zeit nicht gefährdet, wie auch Regierungssprecher Stefan Cornelius erklärte. Wie bei jeder Krise muss ich immer wieder an die Gaskrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Angriff Russlands denken. Könnt ihr euch da noch erinnern? Wahrscheinlich, ist nicht so lange her. Da wurde uns auch, da ging es um deutlich mehr, weil die Abhängigkeit Deutschlands an Russland, wenn es um Gas ging, deutlich größer war. Es ging also um eine tatsächliche rhetorische totale Krise. Woher, was, wenn der Winter und so? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, vielleicht auch. Eine Sache, bei der ich gelassener im Umgang mit solchen Szenarien bin, ist die Tatsache, wie die Realität dann aussah. Denn eine Krise gab es nicht. Es gab keine Krise. Und woran misst man das? An den unglaublichen Profiten, die Energieunternehmen gemacht haben. Die Milliarden Mehreinnahmen, die Übergewinne, die Tatsache, dass die sich die Taschen voll gemacht haben. Aber nicht, weil die Gasspeicher leer waren, sondern einfach nur, weil auf Basis dieser Marktdynamik der Preis sehr, sehr hoch wurde. Alle wurden versorgt. Es wurden Maßnahmen getroffen, damit alle versorgt werden können, wie beispielsweise das Abschalten von gewissen Beleuchtungsanlagen und allgemein sparsam im öffentlichen Dienst. Man kann sich erinnern. Aber die Versorgung war nie wirklich gefährdet. Wahrscheinlich auch, man muss hinzusagen, weil die milden Winter das zum damaligen Zeitpunkt auch möglich gemacht haben. Wer weiß, wie das ausgesehen hätte, wenn es richtig reingefroren hätte. Sicher eine Hypothese. Aber so wie es am Ende lief, haben die sich, und damit meine ich die Energieversorger, die Taschen voll gemacht wie nie. Unglaublich. Tja, und dann war's das. Das heißt, die Krise war eine Krise, die eine Krise hätte sein können, die vielleicht auch zum gewissen Teil verhindert wurde durch kluges politisches Agieren, durch die schnelle und umfangreiche Aufrüstung mit LNG-Terminals, die dafür sorgen können, dass man umstellt, die Tatsache, dass sofort auf andere Quellen zugegriffen wurde und der damit verbundene Preisanstieg, der dafür gesorgt hat, dass sich Energieanbieter die Taschen voll gemacht haben, bis sie platzen. Bei dieser Krise handelt es sich also um keine Krise, die per se die Versorgung in Frage stellte. Das war ein Szenario, das durch die Medien gepeitscht wurde. Sondern es handelte sich um eine Krise, bei der genutzt wurde, dass durch die Medien gepeitscht wird, dass die Versorgung eingeschränkt wird und damit die Rechtfertigung für die Preiserhöhung ohne Probleme stattgegeben waren. Ja, wir haben ja jetzt die Krise, deswegen müssen die Preise steigen. Und die Leute haben sich die Taschen voll gemacht. Alles wie immer, hä? Und in diesem Fall rechne ich fest damit. Es ist natürlich eine Hypothese, dass wir tatsächlich so Szenarien haben wie, und das gab es ja schon mal, Tankstellen haben kein Benzin und so. Man darf nicht in Abrede stellen, dass es solche Szenarien mal gab, ne, auf der Welt. Aber, oder aus Sonntagsfahrverbote, ne? Das ist vielleicht etwas realistisch, was man kennt. Viel realistischer ist einfach, dass dieser Moment ausgenutzt wird, um die Margen zu erhöhen. Noch mehr aus den Leuten rausquetschen. Weil das ein guter Grund ist. Ah, der Iran. Mal sehen, was beim Ende passiert. Wir haben jetzt schon gehört, morgen kommt der neue Haushalt. Und wir haben auch schon gehört, oh Gott, das wird eine Menge Investitionen in Militär geben. Und die Zeit hat einen Artikel zur Aufrüstung verfasst, der lautet, deutscher Wehretat soll bis 2029 auf 150 Milliarden Euro steigen. Die NATO will künftig 3,5% des BIPs für Rüstung ausgeben. Die Bundesregierung will das binnen weniger Jahre erreichen. Mit dem größten Rüstungshaushalt seit 1967. Der deutsche Verteidigungshaushalt soll sich nach dem Anstieg der vergangenen Jahre bis 2029 fast verdoppeln. Wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend aus dem Haushaltsentwurf der Bundesregierung berichten, soll der Rüstungsetat bis 2029 auf 153 Milliarden Euro steigen. Damit wäre er um mehr als 70 Milliarden Euro größer als in diesem Jahr. Die Summe entspricht in etwa einem Anteil von 3,5% am deutschen Bruttoinlandsprodukt. Das stimmt mit dem Ausgabenziel überein, dass sich die NATO bei ihrem Gipfel am Dienstag und Mittwoch in Den Haag geben will. Demnach sollen die bis spätestens 2035 insgesamt 5% des BIPs für militärisch relevante Ausgaben bereitgestellt werden. 3,5% sollen in den direkten Rüstungshaushalt fließen, weitere 1,5% in militärisch zivile nutzbare Infrastruktur wie Stromnetze und Brücke. Da hat sich vielleicht der eine oder andere schon gefragt, warte mal, ich habe von 5% gehört. Das wird so aufgeteilt. Also 3,5% in die direkten Rüstungshaushaltinvestitionen und 1,5% in zivile Mischinvestitionen. Ne? Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung soll zudem vorsehen, dass dieses Ziel in Bezug auf die Rüstungsausgaben schon 6 Jahre früher erreicht wird. Zugleich wird das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro, das Jahr 2022 verabschiedet wurde, voraussichtlich spätestens 2028 aufgebraucht sein. Im vergangenen Jahr hat Deutschland nach Angaben der Bundesregierung erstmals das bislang geteilte geltende Ziel 2% der NATO erfüllt. Je nach Berechnungsmethode könnten es auch 1,9% sein. Noch 2021 hatte der Anteil bei 1,3% gelegen. In diesem Jahr würden es nach den laufenden Planungen 2,4% werden. Der höchste Anteil der Rüstungsausgaben an der Wirtschaftskraft Deutschlands seit 1990. Der Wert von 3,5%, der 2029 grob erreicht werden soll, wäre sogar der höchste seit 1967. Wie Ausgaben des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI berechnen. Daten des Bundestags zufolge, die auf frühere SIPRI-Angaben basieren, legen die Rüstungsausgaben zuletzt 1975 bei 3,5% des Wehretats. Also es geht nicht um die Summe der 150 Milliarden, sondern es geht um die Prozentzahl. Ne? Also da, wann war das letzte Mal, waren so viele aus Investitionen das letzte Mal so. Und bei 4,9% lagen wir 1963. 1963 lagen wir bei 4,9%. Die Erhöhung der Verteidigungsausgaben soll maßgeblich durch Schulden finanziert werden. Noch vor ihrem Amtsantritt vereinbarten die schwarz-rote Koalition gemeinsam mit den Grünen eine Reform der Schuldenbremse für den Wehrbereich. Ausgaben, welche die Marke von 1% des BIP überschreiten, werden von der Schuldenbremse ausgenommen. Das sowie ein 500-Milliarden-Paket für die Erneuerung der Infrastruktur in Deutschland machen sich auch in der Finanzplanung der Bundesregierung bemerkbar. Die Netto-Neuverschuldung soll demnach von 33 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf fast 82 Milliarden Euro im laufenden Jahr und 89 Milliarden Euro 2026 steigen. Addiere man dazu die Anteile aus dem Sondervermögen für Bundeswehr und Infrastruktur, gehen daraus eine Neuverschuldung von 140 Milliarden Euro allein in diesem Jahr hervor. Da ist die schwarze Null aber wirklich weg. Der niedrigste tatsächlich angewandte Verteidigungsprozentsatz war übrigens 2016 und 2014 bis 2018 mit 1,1%. Crazy. Das ist jetzt vorbei. Also das ist legit vorbei. Die Wehrpflicht wird sicherlich in irgendeiner Form zurückkommen. Die gesamte Zeitgeist wird sich ändern. Also die gesamte Mentalität wird sich verändern. Was die Bundeswehr angeht, was Militär angeht, es wird unweigerlich, also das wird sich krass verändern. Vielleicht wird es nicht auf amerikanische Standards steigen, aber selbst das kann man jetzt noch nicht absehen. Es wird sich auf jeden Fall verändern. Das UN-Büro wirft Israel Auslöschung von Palästinensern vor. Holy shit. Noch immer erreichen viel zu wenige Lebensmittel die Menschen im Gazastreifen. Das Nothilfebüro der Vereinten Nationen erhebt deshalb schwere Vorwürfe. Israel unterbinde systematisch Hilfe, um palästinensisches Leben auszulöschen. Die Vereinten Nationen haben Israel vorgeworfen, Zivilisten im Gazastreifen systematisch auszuhungern. Der Leiter des UN-Koordinierungsbüros für humanitäre Hilfe in besetzten Gebieten, Johann Vital, bezichtigt Israel, die Nutzung bewährter UN-Systeme mit Absicht zu unterbinden. Zitat: Wir könnten jede Familie in Gaza erreichen, so wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Aber wir werden auf Schritt und Tritt daran gehindert, dies zu tun, sagte er laut einer Pressemitteilung in Deir el-Balah im Gazastreifen. Die katastrophalen Zustände wären ganz vermeidbar, so Vital. Es sind Bedingungen, die geschaffen wurden, um zu töten. Die Besatzungsmacht Israel betreibe anscheinend eine, Zitat, Auslöschung palästinensischen Lebens. Das ist ein Artikel aus der Tagesschau. Ich muss das immer hervorheben, weil der Tagesschau immer vorgeworfen wird, hier irgendwelche Propaganda zu verteilen, was sie zum Teil sicherlich auch getan haben. In diesem Fall nochmal, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass sich die Presselandschaft besonders nach dem Beitrag von Friedrich Merz im WDR-Forum, wo er gesagt hat, dass die Vorgehen der israelischen Militärs im Gazastreifen nicht mehr nachvollziehbar sind, deutlich verändert hat. Israels Militär habe wiederholt das Feuer auf Menschen eröffnet, die Lebensmittel im Empfang nehmen wollten, sagt Vital. Der Versuch zu überleben werde vielfach mit einem Todesurteil bestraft. Seit Aufhebung der israelischen Versorgungsblockade vor einem Monat würden fast täglich Menschen auf der Suche nach Nahrung getötet. Der UN-Vertreter warf der israelischen Führung vor, die in Kooperation mit den USA betriebenen Verteilstellen für Lebensmittel bewusst in militarisierten Zonen eingerichtet zu haben. Auch mit dem Schutz der Hilfskonvois betrauchtes Personal sei beschossen worden. Die Opfer befänden sich oft außerhalb der Reichweite von Krankenwägen. Zitat: Heute von Gaza aus kann ich ohne Zweifel sagen, dass nicht genug getan wird. Palästinensisches Leben und das, was es erhält, wird vor den Augen der Welt systematisch zerstört. Nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF wurden seit Jahresbeginn im Schnitt jeden Tag 110 Kinder wegen Unterernährung eingeliefert. Es gäbe nicht genug Trinkwasser. Pumpen hätten keinen Treibstoff. Manche Brunnen seien wegen der Gefahrenlage unerreichbar. Abwasser laufe auf die Straßen. Krankheiten breiten sich auch aus. Auch den verbliebenen medizinischen Einrichtungen fehle es am nötigsten. Die Bevölkerung sei auf 17% der Fläche des Gazastreifens zusammengedrängt, sagte der UN-Vertreter. Der menschenfeindliche Völkermord, den Israel im Gazastreifen verübt, der geht weiter. Der geht auch weiter, während Israel den Iran angreift. Und es ist wichtig, und das ist wirklich wichtig, im Zusammenhang mit nicht nur der Nachrichtenkultur, sondern allgemein der Berichterstattung dazu, das nicht aus den Augen zu lassen. Denn man könnte die Behauptung aufmachen, dass das auch ein bisschen aufgrund der Medien, des Systems, der Medienlandschaft, das Neueste wird berichtet, so eine kleine, mit eingeplanter strategischer Punkt war. Denn logischerweise dominiert jetzt das Thema des Irans die Medienlandschaft. Ich persönlich werde aber ich werde einen größeren Fokus darauf legen, euch diese Information näher zu bringen, weil es doch schon noch Bestrebungen gibt, darauf aufmerksam zu machen. Das heißt, das wird nicht verschwinden und wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Debatte nicht verschwindet und dass mit diesem neuen Konflikt diese Situation nicht vergessen wird. Ja? Das ist ganz wichtig. Der Iran hat als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen US-Militärspitzpunkte in Katar und dem Irak angegriffen. Mehrere. Die Operation mit dem Namen Verheißung des Sieges habe begonnen. Der Iran hat als Antwort auf die amerikanischen Luftangriffe US-Militärbasen in Katar und in dem Irak angegriffen. Der Angriff in der katarischen Hauptstadt Doha galt dem Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid, wie Irans staatlicher Rundfunk berichtet. Welche Ziele im Irak attackiert wurden, ist bislang noch unklar. Ein israelischer Repräsentant sagte mehrere Medien, der Iran habe insgesamt 10 Raketen auf US-Ziele in Katar abgefeuert. Katar hatte kurz vor dem Angriff die Sperrung seines Luftraums mitgeteilt. Irans Streitkräfte teilten mit, sie hätten den Stützpunkt Al-Udeid in Katar mit einem verheerenden und mächtigen Raketenangriff attackiert. Man werde keinen Angriff auf iranisches Territorium unbeantwortet lassen. Katar verurteilte den Angriff scharf. Die Luftabwehrsysteme hätten den Angriff vereitelt und die iranischen Raketen erfolgreich abgefangen, verkündete das katarische Verteidigungsministerium. Es habe dabei keine Toten oder Verletzten gegeben. Es handelt sich um eine, Zitat, eklatante Verletzung der Souveränität und des Luftraums des Landes. Katar behält sich das Recht vor, direkt und in einem Ausmaß dieser offensichtlichen Aggression angemessen Rahmen sowie im Einklang mit dem Völkerrecht zu reagieren. Oh no, Kettenreaktion seiner Mutter, ey. Na gut. Katar joined the battle. Nicht gut. Erklärte ein Sprecher des Außenministeriums Majid al-Ansari. Augenzeugen in Doha berichten, dass 2 Minuten lang Explosionsgeräusche zu hören gewesen seien. Am Himmel habe man Flugobjekte, mutmaßliche Drohnen gesehen. Der Iran setzt bei seinem Angriff auf den US-Stützpunkt Katar nach eigenen Angaben dieselbe Zahl von Bomben ein, die die USA bei dem Angriff auf die iranischen Atomanlagen benutzt hätten. Die US-Basis sei weit entfernt von bewohntem Gebiet gelegen. An Katar gerichtet hieß es, der Einsatz stelle keine Bedrohung für, Zitat, unseren freundlichen und brüderlichen Nachbarn da. Oh no, what the fuck, Alter? Das sieht Katar aber ein bisschen anders, ja? Am Wochenende waren die Vereinigten Staaten in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingetreten, der am 13. Juni begonnen hat. Sie griffen neben der Urananreicherungsanlage in Fordo auch die Anlage Natanz mit bunkerbrechenden Bomben an. Auch eine Nukleareinrichtung in Isfahan wurde bombardiert. Irans Regierung verurteilte den Angriff als völkerrechtswidrig. Kurz vor der Bestätigung der Angriffe in Katar und im Irak hatte der iranische Präsident Massoud Pezeshkian auf Social Media geschrieben, Zitat, wir haben den Krieg weder begonnen noch angestrebt, doch wir werden die Aggression gegen den Iran nicht unbeantwortet lassen. Katars Nachbarland Bahrain schloss vorsichtshalber seinen Luftraum. Zahlreiche Flüge in der Region wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Auch die US-Militärbasis in Syrien sei in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf syrische Sicherheitskräfte. Also wir haben vorhin noch in den Nachrichten darüber gesprochen, was jetzt Möglichkeiten sind in dem Süddeutsche Zeitung-Artikel, ihr erinnert euch vielleicht. Und eine der Möglichkeiten war, dass der Iran antwortet. Diese Möglichkeit ist nun eingetroffen. Der Iran hat Militärbasen im Umland attackiert mit einem noch absehbaren, also eher nicht so erfolgreichen, also nicht so erfolgreich, wie es aussieht, aber das sind alles eine sich entwickelnde Situation. Schlecht. Und da sie das jetzt in Katar gemacht hat, ist es wichtig, die entsprechende Reaktion von Katars zu hören. Und Katar, Zitat, behält sich das Recht vor, direkt und in dem Ausmaß dieser offensichtlichen Aggression angemessenem Rahmen sowie im Einklang mit dem Völkerrecht zu reagieren. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Ja, und damit sind die Nachrichten auch schon vorbei. Das war der letzte Artikel, den ich habe. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Dankeschön und tschüss. Ja.